Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns in den Räumen begrüßen darf. Dr. Alexander van Preen ist bei uns, CEO von Intersport und Präsident des Handelsverbandes Deutschlands, HDE. Hallo Alexander.
Hallo Kai, herzlichen Dank für die Einladung. Große Ehre und Freude, hier zu sein.
Ja, ganz toll, dass du bei uns bist bei dieser besonderen Folge. Es ist die 100. Folge der Handelbar. Und wir haben heute hier Lampen aufgebaut, Kameras aufgebaut für diejenigen, die es nicht sehen können. Also auch ein besonderes Setting und freuen uns wirklich, dass du da bist. Und nicht nur aus diesem Grund haben wir uns hier ein kleines alkoholfreies Kölsch verdient. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, Prost.
Man muss dazu sagen, es ist auch noch, die Sonne ist noch am Horizont zu erkennen, auch deswegen alkoholfrei, weil wir hier aufnehmen um 11 Uhr und du hast auch noch einen engen Terminkalender nach dieser Folge. Aber zunächst mal, es werden nicht so ganz viele sein, die uns hören, die dich noch nicht kennen. Alexander, du hast viele Hüte auch auf unterschiedliche Funktionen. Du hast ja auch schon viel erlebt in der Handelswelt. Was sollte man über dich wissen, bevor wir jetzt gleich in Medias Res gehen?
Ach, einiges, hoffe ich. Geboren in der Schweiz, das ist mir ganz wichtig, ein bisschen die Kultur eines Schweizers auch innehabend. Aufgewachsen dann in schönem Gummersbach, habe viel Eishockey gespielt früher, habe dann Forstwissenschaften studiert in München und habe den Quereinstieg dann über die Beratung in den Handel auch geschafft. Bin CEO seit 2018, habe zusätzlich noch das internationale Mandat bei der Intersport International auf dem Hut und bin dann, wie du es gesagt hast, beim Handelsverband, beim BDA als Vizepräsident tätig und freue mich über diese gewichtigen Ehrenämter.
Ja, du bist also viel unterwegs zwischen Heilbronn, zwischen Berlin, wahrscheinlich auch Brüssel. Dann bist du ja auch bei den Händlern hier noch vor Ort. Also langweilig wird es da wahrscheinlich nicht.
Nein, also viele Kilometer, die ich im Jahr runterreise. Und du hast eine wichtige Sache gesagt, bei den Händlern vor Ort, ganz wichtig in dem Amt eines CEO einer Genossenschaft, ist es natürlich vor Ort bei den Händlern zu sein. Und einmal in der Woche besuche ich einen Händler oder mehrere vor Ort. Und gestern war ich in Bielefeld, Münster und Klarholz.
Wow, und jetzt würde man ja auch sagen, so CEO von so einer Verbundgruppe mit der Bedeutung im Markt in diesen unruhigen Zeiten, das müsste ja eigentlich den Kalender schon alleine ganz gut ausfüllen. Jetzt hast du ja noch weitere Ämter, auch zum einen international, aber dann eben auch die Ehrenämter, insbesondere HDE-Präsident ist ja sicherlich auch eine Funktion, die nicht nur auf dem Papier wichtig ist, sondern die sich dann auch darüber abbildet, dass man doch da auch viel Zeit, viel Aufwand auch reinstecken muss. Wie schafft man das tatsächlich, das so alles unter einen Hut zu kriegen?
Also zuallererst muss man viel Freude an diesen Tätigkeiten haben. Wenn man Freude dran hat, Spaß dran hat, dann geht das auch irgendwie. Man muss bereit sein, die Wochenenden auch zu opfern, in Anführungsstrichen, dort auch präsent zu sein. Und man muss natürlich im Hauptamt, und das ist das ganz Entscheidende, einen Aufsichtsrat haben, der das Ganze mitträgt und eine Top-Mannschaft haben, die auch das unterstützt. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Vorstandskollegen bedanken, Thomas Stock und Henriette Tesch, die das sehr, sehr gut unterstützen. Und natürlich die gesamte Mannschaft der Intersport, die mit großer Energie diese Dinge vorantreibt. Und das gibt dann die Freiräume, die man braucht, um dieser ehrenamtlichen Tätigkeit dann nachgehen zu können.
Ja, der Thomas Stork hatte ja auch letztes Jahr bei der Präsidiumssitzung, das hatten wir ganz vergessen auch zu erwähnen, du bist natürlich auch im Präsidium der IFH-Förderer, da hat er ja auch vorgestellt, was ihr da macht im Bereich digitaler Transformation, das ist ja im Moment ja auch eine Mammutaufgabe, die man dann, wie schaffst du das da so die Balance hinzukriegen, sag ich mal, für diesen Tätigkeiten, die ja auch wirklich jetzt sehr, sehr wichtig sind für das Unternehmen und auf der anderen Seite haben wir ja das Gefühl, gerade du, der HDE als Sprachrohr des Einzelhandels, ist ja im Moment auch wichtiger denn je, wo wir in so einer doch vergleichsweise unruhigen politischen Situation sind.
Ich würde die Antwort zweiteilen. Zum einen, bei der Intersport bin ich vor 6, 7 Jahren in die Rolle gekommen, dass ich eine komplette Transformation der Intersport vornehmen musste und damit mit meinem Team auch Weichenstellungen habe machen können, die Entwicklungen, die jetzt im Handelsmarkt gefordert sind, vielleicht 2, 3 Jahre früher hat möglich werden lassen. Und das ist ein Riesenvorteil. Was das Thema HDE betrifft, da kann ich natürlich auf ein ebenso gutes Team, Stefan Gerndt als Hauptgeschäftsführer, Stefan Tromp, Frau Gerstein, Steven Hake, die auch diese Dinge sehr, sehr unterstützen, die mir den Rücken frei halten. Und Stefan Gerndt ist halt extrem vernetzt in Berlin. Und so war es dann auch möglich, die jetzt zweite Regierung dann auch kennenzulernen und Netzwerke aufzubauen, auch während der Sondierungsgespräche und der Koalitionsverhandlungen, die dann demnächst anstehen, auch die notwendige Zeit zu investieren und Termine zu bekommen, um die Belange des Handels dann auch zu positionieren. Denn darum geht es ja dann im Hauptamt, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, Netzwerke zu bilden in Berlin und in Brüssel und damit die Grundlage zu treffen, dass unsere Handelsinteressen berechtigterweise in die politischen Programme mit einfließen.
Ja, da der Hinweis, Stefan Tromp, den stellvertretenden HDE-Hauptgeschäftsführer, hatten wir ja auch hier zu Besuch an der Handelbar. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Da ging es um das Mittelstand-Digital-Zentrum Handel. Ja,
ganz wichtig.
Eine ganz wichtige Aufgabe hier, dass wir tatsächlich gerade auch die kleineren Händler mitnehmen auf diese Reise. Das ist ja auch für euch als Verbundgruppenzentrale ja die zentrale Herausforderung, glaube ich. Ja. Aber jetzt vielleicht noch mal zurückkommend auf deine vielen Hüte letztmalig, so HDE-Präsident. Wie kam es dazu? War das so immer dein Traum? Hast du gedacht, das wäre also wirklich toll. Hast gesehen, wie Josef St. Johansa dann immer schön beim Handelskongress dann hier auf der Bühne stand und mit Frau Rakers dann hier dann auch über die Handelssituation hier dann diskutiert hat. Oder war es dann doch so, wie wir es eher kennen von manchen Vereinen, Tennisvereinen oder ähnlichen? Also, gut, wer will das denn jetzt machen? Das ist mit viel Arbeit verbunden und einer muss es ja tun.
Nein, ich finde die Beschreibung sehr, sehr spannend und interessant. Nein, es war ganz anders. Wir sind ja, das darf man nicht vergessen, durch eine Zeit gegangen, Corona, in der viel öffentliche Arbeit gemacht werden musste. Und ich habe das damals im Namen der Intersport sehr intensiv betrieben, weil die Schließung unserer Geschäfte uns vor gewaltige Herausforderungen gestellt hat. Und so bin ich auch an den HDE erstmalig herangekommen. Also ich muss ganz offen sagen, vorher hatte ich da wenig Berührungspunkte mit Josef St. Johansa, hatte in seiner Hauptfunktion bei der Rewe damals Kontakt, 2008, 2009 war das. Da kam ich aus der Beratung und habe ihn beraten oder die Rewe beraten dürfen.
Bei Kienbaum.
Bei Kienbaum, genau. Und so sind wir dann zusammengekommen. Und dann gab es eben diese Corona-Phase, in der man sehr stark für den Handel und für die Intersport entsprechend Position beziehen musste. Und dadurch bin ich wohl auf den Radar des HDE gekommen, denn es gab dann eine Findungskommission beim HDE. Diese Findungskommission, das war vor Weihnachten, vor 2,5 Jahren, die rief dann irgendwann an, ob ich nicht Interesse hätte. Und dann habe ich zuerst gedacht, naja, das ist irgend so ein Fake-Anruf und nach Weihnachten können wir nochmal sprechen. Und dann im Januar hat man nochmal Kontakt aufgenommen und hat vorgestellt, um was für eine Rolle es sich dann handelt. Und ehrlich gesagt, man fühlt sich dann sicher auch geschmeichelt ein bisschen und halb bin ich gezogen worden, halb bin ich aber auch gesprungen, weil dieses Amt doch ein sehr wichtiges Amt ist und der Handel so divers ist und so breit aufgestellt. Und es war damals schon, als ich die Interessenvertretung für die Intersport gemacht hatte, mein Anliegen, diesen vielfältigen Handel näher zusammenzubringen, mehr draus zu machen, was es gilt, dem Handel eine Stimme zu geben, wie es andere Branchen ja auch sehr, sehr gut können. Und daran arbeite ich jetzt intensiv, mit großem Spaß. Das ist nicht einfach, braucht Zeit, aber ich glaube, wir haben große Chancen, um den Handel dann auch besser zu positionieren in Gesellschaft und Politik.
Du hast es gesagt, du bist zum HDE ja über auch eure Kernthemen gekommen in einer ganz, ganz schwierigen Zeit. Wir haben ja das Gefühl, die Zeiten sind seitdem auch irgendwie nicht einfacher geworden, sondern kaum ist eine Krise so halbwegs verdaut. Beendet ist sie ja dann immer noch nicht, aber verdaut. Zumindest kommt ja das nächste Thema auf einen zu. Jetzt, glaube ich, die vielen Unsicherheiten, die wir in der Politik erleben, diese große Unsicherheit der Konsumentinnen und Konsumenten, die abklingende Inflation, aber trotzdem noch immer diese brutale Preisfokussierung. Was würdest du sagen, ist im Moment für dich jetzt aus einer Intersport-Brille jetzt die größte Herausforderung? Was treibt deine Händler am meisten an? Ist es tatsächlich jetzt Digitalisierung? Ich sage, ich brauche neue Wege hin zum Kunden. Fachkräftemangel ist ja auch ein großes Thema für die Händler. Dann die Regulatorik. Also man weiß ja gar nicht, wo man anfangen muss, priorisieren muss. Das ist ja sowohl für dich eine Herausforderung als CEO, als auch jetzt als Präsident, da auch zu priorisieren. Was würdest du sagen jetzt erstmal aus einer Intersport, was ist so sind die ein, zwei größten Herausforderungen für die Händler?
Also aus Sicht der Intersport ganz klar die Kostenentwicklung der letzten Jahre, das Thema Nachwuchs, Mitarbeitergewinnung ist ein Riesenthema. Und wir haben natürlich auch das Thema Positionierung in einem preislichen Wettbewerb als Fokus. Ich nenne da nur die Drittstaatenplattformen, die uns sehr, sehr große Probleme bringen, wo einfach die Wettbewerbshoheit nicht mehr gegeben ist in Europa, was uns sehr schmerzt und sehr viel Herausforderung bringt. Und dann natürlich das Konsumklima, was wir im Moment sehen durch diese Unsicherheiten, du hast es angesprochen, global, die da sind, die einfach da sind in den letzten Jahren. Wir kamen ja nie auf das Niveau vor Corona wieder zurück, was die Konsumentenstimmung betrifft. Da arbeiten wir sehr stark auch seitens der Zentrale dran, dass wir über verschiedene Programme die Konsumenten wieder in unsere Geschäfte bekommen. Aber ich würde sagen, das sind so die größten Herausforderungen im Intersportverbund für unsere angeschlossenen Händler, in die Zukunft zu gehen. Und trotzdem sind wir sehr glücklich, dass wir in einer Branche tätig sind, die noch relativ positiv aufgeladen ist. Sport und Gesundheit sind systemrelevant. Da passiert eine Menge. Die Menschen sind nach Corona immer auf dem Weg, mehr Sport zu treiben. Das hilft uns. Und wir konnten auch im letzten Geschäftsjahr Marktanteile gewinnen, was sehr schön ist und was uns natürlich viel Spaß bereitet. Aber wir müssen das Thema Wachstum, Expansion im Fokus haben. Und da gilt es, sehr positiv in die Händlerschaft auch zu kommunizieren. Und die Chancen, die sich immer wieder bieten, auch in Krisen, gibt es immer wieder Chancen, die man nehmen kann, diese Chancen aufzuzeigen.
Jetzt war ja vielleicht die Krise vor der Corona-Krise aus Sicht jetzt des stationären Handels ja vor allen Dingen ausgelöst durch den zunehmenden Online-Handel. Da haben wir gesehen, immer mehr Online-Handel. Wir haben, glaube ich, auch gesehen, dass nicht alle stationäre Händler da gleich gut drauf reagiert haben, dass viele Marktanteile ja auch verloren gegangen sind in den Online-Handel hinein. Jetzt hatten wir letzte Woche, auch da werden wir was verlinken in den Shownotes, hier einen Web-Talk mit dem Dr. Johannes Behrensen hier von der BBE Handelsbank. Und kennst du ja auch, der sprach von Retail is back, also wieder zurück auf die Fläche, hat auch Konzepte von euch gezeigt. Würdest du sagen, dass diese Herausforderung jetzt zunehmender Onlinehandel, dass die inzwischen doch verstanden wurde, dass ihr da die richtigen Konzepte habt, dass ihr euch da so aufgestellt habt, dass das so in der Balance ist und dass man dieses schöne Wort Omnichannel-Handel, das ja so häufig in den Mund genommen wird, auch wirklich so mit Leben gefüllt wird schon von euch, dass man der Kunde das als Mehrwert versteht?
Also erstmal möchte ich was zu sagen. Johannes hat genau das Richtige gesagt. Wir erleben gerade eine Renaissance des stationären Handels. Also da passiert etwas, weil sich auch der stationäre Handel wieder darauf besinnt, welche Stärken er hat. Und ich sag mal, ein Online-Händler, der vertikalisieren möchte, für den ist viel schwieriger, in den stationären Handel einzusteigen, als für den stationären Handel in den Online-Handel einzusteigen. Und das Thema Omnichannel ist, glaube ich, gelebte Praxis jetzt. Und wir haben auch unsere Händler abgeholt an der Stelle und bieten ihnen eine Intersport.de, eine Plattform, einen Marktplatz, in dem sie sich anschließen können, in dem sie Produkte, Waren entsprechend verkaufen können. Und viele, viele Händler nutzen das. Also ich glaube, die Angst, dass online das stationäre Geschäft komplett ersetzen würde, die ist weg. Aber wir müssen uns gerade im Sport darauf einstellen, dass wir 50-50 ungefähr rausgehen. 50% wird im Online-Geschäft entsprechend als Erstkontakt dann wahrgenommen und die anderen 50% im stationären Handel. Und nochmals, wir haben 19 Milliarden Sporthandelsvolumen. 50% davon ist ein Wort und wir können da die Chancen nutzen, die wir haben. Und in vielen großen Städten, wie zum Beispiel in Essen, gab es ja auch gar keinen Sportfachhandel mehr über viele Jahre. Und da wieder reinzustoßen, vielleicht hat der stationäre Handel es auch dem Onlinehandel zu leicht gemacht, dass man sich zurückgezogen hat aus den Flächen. Und jetzt gehen wir eben zurück in die Flächen und erobern diese Kundschaft wieder zurück. Und ehrlich gesagt sagen mir die Kunden auch immer wieder, wir sind froh, wenn wir wieder stationäre Geschäfte haben, die einen gewissen Anspruch haben, auch zu beraten. Einkaufserlebnis muss geschaffen werden, Beratung muss da sein, gute Beratung, damit man eben auch die Daseinsberechtigung für den stationären Handel wieder nach vorne bringt. Vielleicht war es in den vergangenen Jahrzehnten auch zu leicht zu verkaufen. Jetzt die Kundenfokussierung, also einmal die Händler und dann natürlich der Endkunde, das A und O. Und wenn man das gut macht, man sieht es ja überall, die Gründungsquote ist ja auch relativ hoch, dann kann man Marktanteile wieder zurückgewinnen. Und auf dem Weg befinden wir uns.
Jetzt gibt es ja auf der anderen Seite hier, du sagst und unterstreichst das auch, hier Retail ist back. Trotzdem sehen wir natürlich auch ein Ladensterben. Trotzdem sehen wir auch das Thema Verlust von Fläche. Wir sehen den Leerstand jetzt auf der einen Seite. Ist ja, glaube ich, besonders auffällig, auch häufig in Einkaufszentren, wo wir das leider ja dann auch sehen müssen. Würdest du sagen, ihr seid da schon auch ein bisschen in einer privilegierten Branche, weil man sagt, jetzt im Sportbereich ist die Möglichkeit, sage ich mal, zu emotionalisieren, vielleicht auch besser als in anderen Branchen. Oder du hast auch mehr Service, den du vor Ort halt anbieten musst. Ich denke da so als Skifahrer immer natürlich, wenn du die Kanten geschliffen haben möchtest, musst du natürlich vorgehen. Oder wenn du Tennisschläger, wenn du die Beseitung haben willst. Das sind natürlich keine Sachen, die dir durchs Internet hier dann vermittelt werden. Können vermittelt werden schon, aber nicht umgesetzt werden. Würdest du sagen, ihr seid da schon auch ein bisschen privilegiert? Oder würdest du sagen, in dieser Branche, oder kann man das eigentlich über alle Einzelhandelsbranchen legen, wenn man sich nur genug Gedanken darüber macht?
Also wir sind ein Stück weit privilegiert. Ich hatte ja vorhin von Sport und Gesundheit sind Systeme gesprochen. Sport wird immer interessanter für Menschen. Das Thema Longevity spielt eine große Rolle. Die Menschen wollen einfach raus, wollen was tun. Zum Glück geht es auch zurück zu den Vereinen. Junge Leute werden wieder in die Vereine eintreten, um Sport zu treiben. Auf der anderen Seite war lange Zeit auch der Lebensmitteleinzelhandel privilegiert. Ja, gerade während Corona, und hat auch sein Geschäft gemacht. Ich glaube, dass es auch Chancen gibt für jede Handelsbranche, sich wieder zu zeigen. Aber es bedeutet immer, man muss mit Herz dabei sein, man muss die Anforderungen der Konsumenten kennen und diese auch nutzen. Und Handel ist natürlich auch ein stetiger Wandel. Die Veränderungen kommen immer in 5 bis 7 Jahresrhythmen und auch darauf muss man sich einlassen. Das bedeutet, dass der Handel auch wieder verdienen muss, um zu investieren. Ja, und wir sprechen bei der Intersport von 8% Rendite, die wir unseren Händlern perspektivisch bieten müssen, damit sie immer wieder investieren können und neue Einkaufserlebnisse schaffen. Und wie gesagt, alle anderen Handelsbranchen müssen sich da neu erfinden und neu aufstellen. Wenn ich zum Beispiel an Thalia denke, Thalia ist ja kein Buchladen mehr, sondern die haben dann Spiele dabei und machen andere Dinge. Also man überlegt sich immer etwas, wie können wir Kunden in die Geschäfte bringen, was ist interessant für die Kunden, was erwarten die Kunden, um dann auch die Frequenz in die Flächen zu bekommen. Und das sind Riesenchancen. Und wir haben in den letzten Jahren, ich sag das nochmal, vielleicht waren wir zu bequem und haben ein paar Dinge einfach laufen lassen. Und wenn mein Sohn mich anruft, der sagt, Papa, ich möchte nicht in einem Geschäft einkaufen, wo du schon vor 20 oder 30 Jahren mit derselben Ladeneinrichtung eingekauft hast. Und das zeigt so ein bisschen die Herausforderung. Und ich bin sicher, dass gerade junge Leute, die jetzt in den Handel reingehen wollen, und Achtung, der Handel, das bedeutet auch, muss sich einbringen. Also Work-Life-Balance ist da mehr betonen auf Work als Life. Also man muss Spaß haben, muss dabei sein, dann bin ich sicher, macht man auch super Geschäfte. Und du erinnerst dich an den großen Spruch, und ist der Handel noch so klein, so bringt er mehr als Arbeit ein. Und da ist viel drin, also man muss Spaß haben, rangehen, und dann wird es auch wieder positiven stationären Handel geben.
Du hast mit Thalia ein ganz tolles Beispiel genannt, auch da ja, kommen wir in den Show, Superladen Hammer. Hier in Köln, wirklich ganz toll am Neumarkt. Ja. Und da verweisen wir auch gerne in den Shownotes auf den Besuch an der Handelbar von Hendrik Müller, hier Leiter E-Commerce und Business Development bei Thalia, der aufgezeigt hat, auch eine Kategorie, wo ja manche Experten gesagt haben, macht alles dann online, macht alles Amazon.
Erinnere ich an Amazon, der Totengesang war da, ja. Und was ist mit Thalia passiert, sind durch die Decke gegangen. Ja. Tolles Beispiel. Ja.
Ist es vielleicht auch so, dass wenn man sich die Mühe macht, sich intensiver mit der Branche zu beschäftigen, und du machst das natürlich jetzt qua Amt auch ganz besonders, der Handel, der deutsche Handel ist auch besser als sein Ruf. Also wir hören ja immer die unisonen deutscher Handel, und die können das nicht und das alles. Wir müssen ins Ausland schauen, um zu gucken, wie das richtig funktioniert. Aber in Wirklichkeit haben wir ja hier doch extrem viele sehr erfolgreiche und auch innovative Händler.
Also der deutsche Handel kann das nicht, das ist einfach falsch, das stimmt nicht. Natürlich guckt man ins Ausland. Ich war Ende Januar noch in London auf einer Shop-Tour, das braucht man. Da muss man gucken, welche Trends kommen aus Angelsachsen, welche Trends kommen aus Asien. Diese Dinge sind schon wichtig zu verstehen. Der deutsche Handel ist vielleicht so ein bisschen altbackener, würde ich mal sagen. Man hat so das Thema Digitalisierung, Virtualisierung noch nicht so richtig mitgenommen. Aber der deutsche Handel hat Großes herausgebracht. Ja? Also Aldi, Lidl, die ganzen Lebensmittel-Discount-Konzepte sind hier in Deutschland quasi weiterentwickelt worden und verbessert worden. Deichmann als großer Händler hat eine super weltweite Karriere gemacht. Und es gibt so viele tolle, auch kleine Geschäfte, die sich immer wieder entwickeln und die Chancen, die man im deutschen Handel hat, auch aufzeigen. Und der ganze Handel ist ja stark mittelständisch geprägt, stark durch Familien auch geprägt. Und insofern würde ich mitnichten behaupten, dass der Handel nichts zu bieten hat. Der Handel ist vielfältig. Man muss sich natürlich anschauen, wie auch in den Städten der Handel entwickelt wird, welche Möglichkeiten hat. Hier gilt es, ein Auge drauf zu haben, dass auch die Immobilienseite mit einsteigt und mit investiert, um wieder Flächen auch zu haben, die den neuen Anforderungen entsprechen. Uns bringt es nichts mehr, Flächengrößen von 200 Quadratmetern zu haben. Wir brauchen Flächen auch in der Stadt von 1000 Quadratmeter. Da muss es dann Ideen geben, wie Immobilienvermieter zusammenrücken und zwei Ladenlokale miteinander verbinden. Also solche Dinge müssen kommen, damit der Handel den neuen Ansprüchen und Anforderungen der Endkunden auch entsprechen kann.
Blicken wir mal vielleicht auf deine Branche, speziell jetzt also aus der Intersport-Brille hier drauf. Sport, das war ja auch eine Kategorie, die hat sich ja während Corona dann auch extrem verändert. Zum einen zum Negativen. Wir konnten manche Sportarten ja gar nicht ausüben für eine gewisse Zeit. Ich meine, das merkt man wahrscheinlich auch relativ schnell dann in den entsprechenden Umsatzzahlen. Wenn man sagt, Fußballtrikots, wenn man keinen Fußball, wenn die Mannschaften gar nicht spielen können, kann man die ja auch nicht verkaufen. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, die Individualsportarten hier gerade laufen. War auf einmal wieder sehr stark eine Entwicklung. Fahrrad war eine enorm starke Entwicklung. Würdest du sagen, also bei Fahrrad würde ich ja dann ein großes Fragezeichen machen, dass da schon alle Effekte von Corona jetzt verdaut sind? Sind wir da schon wieder, sag ich mal, in unserem Sportverhalten, was ja für euch dann ganz wichtig, wieder in so einem Normalmodus drin? Oder seid ihr auch so, dass ihr sagt, gut, also da noch eine Entwicklung und hier eine Entwicklung und irgendwie tut man sich doch wahnsinnig schwer, dann eben zu prognostizieren, wie dann das nächste Jahr, die nächste Saison verläuft?
Also sprichst du das Thema Trends an, was kommt. Fahrrad ist eine ganz schwierige Sache. Da kamen zwei Dinge übereinander. Einmal die E-Bikes, die während Corona dann auch an Entwicklung genommen haben. Das war sicherlich das eine Thema. Da gab es eine vorweggenommene Konjunktur. Da leidet der Fahrradhandel jetzt extrem drunter. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich glaube, dass das gesundet, aber nicht mehr auf das Niveau kommt, was wir während Corona hatten, durch diese überlagernden Effekte. Corona Leute wollten raus und E-Bike zusätzlich dazu hat man die Fahrräder auch gewechselt. Also das wird eine Normalisierung jetzt erleben. Alle anderen Themen haben sich natürlich sehr gut entwickelt. Und ich sage mal, Sports eats Fashion, auch das ist während Corona so ein Stück weit gekommen. Man zieht leider keine Krawatten mehr an. Jetzt war ich im Karneval auf so einer Prunk sitzen, konnte ich mal den Smoking wieder anziehen mit der Fliege. War super, habe ich, ich weiß gar nicht, wie lange nicht mehr gehabt vorher. Aber da hat sich was auch getan in der Gesellschaft und mehr sportliche Sachen zu tragen ist en vogue und die Menschen machen das sehr, sehr intensiv. Das Thema Teamsport, die Vereine haben eine deutlich größere gesellschaftliche Aufgabe, die sie jetzt übernehmen müssen. Ich hoffe, dass die Regierung auch da entsprechend investieren wird bei all den Themen, in die wir investieren müssen. Aber ganz wichtig, die Kirche ist ein bisschen zurückgetreten. Die Vereine haben diese Inklusionsthemen stärker zu treiben und die Integration von Zuwanderern in Europa aufzunehmen. Da passiert eine Menge. Und das ist für uns natürlich als Teamsportanbieter auch sehr wichtig und sehr gut. Davon profitiert auch die Branche. Und wir schauen da sehr positiv nach vorne. Wir rechnen so mit einem Gesamtvolumen, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, von 19 Milliarden ohne Bike, die wir dann in 2030 sehen. Und das sind im Jahr so 5% Wachstum, die wir realisieren können. Dass das nicht immer funktioniert, haben wir im letzten Jahr gesehen, weil eben die Rahmenbedingungen insgesamt etwas schwieriger waren. Aber das Volumen wird kommen und wir entwickeln uns da sehr gut.
Ja, also du hast es auch angesprochen, der Optimismus begründet sich ja auch auf eine Veränderung, glaube ich, im Lifestyle, den wir sehen, der euch natürlich da zugutekommt. Und du hast ja ganz selbstverständlich, das kann man jetzt noch nicht mal mit den Kameras sehen, aber du hast ja auch Sportschuhe an zum Anzug. Das war ja vor 10 Jahren, sag ich mal, auch eher die Ausnahme. Inzwischen ist das ja gängige Fashion und wir diskutieren ja auch mit deinen Kollegen jetzt von der Datenseite auch darüber, wie Sneaker beispielsweise, ist das jetzt eigentlich Sport oder ist das jetzt Lifestyle oder ist das eben Fashion? Und aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für euch, gute Geschäfte hier dann auch aufzumachen.
Also, ja, immer dann, wenn ein hoher Beratungs- und Erklärungsanteil für das Produkt da ist, dann wird es interessant. Dann kann man das auch nicht so leicht online kaufen. Dann ist es auch ein stationäres Produkt, was man hat. Und wir sagen in den Sportgeschäften, je höher der Hardware-Anteil ist, desto besser, weil dann hat man erklärungsbedürftige Produkte und dann kommen die Kunden auch gerne zu einem und nehmen die Beratung an. Ob das Schuhe sind, Laufschuhe sind oder ob das Ski sind, die eben auch gewartet, geschliffen werden müssen und auch Helme, die einen gewissen Sicherheitsaspekt dann haben. Also da kommen die Menschen dann sehr gerne in die Geschäfte. Ja.
Ihr seid ja auch in der Kategorie unterwegs, wo es ja auch sehr starke Marken gibt jetzt von der Herstellerseite. Hast du da das Gefühl, dass ihr von der Stelle unter Druck kommt? Also wir wissen ja, die Adidas, die Nikes dieser Welt, die natürlich auch direkt zu den Endkunden hier gehen. Auf der anderen Seite hat man von außen betrachtet den Eindruck, dass auch die Hersteller verstanden haben, ohne den Handel schaffe ich es dann eben doch nicht. Diese Vernetzung in der Fläche, in die Vereine rein und so weiter, das ist ja eine Aufgabe, die der Hersteller gar nicht schaffen kann, egal wie stark die Marke ist.
Ja, zum Glück. Auf jeden Fall. Und wir hatten diese Phase während Corona, das D2C, Direct-to-Consumer-Geschäft der großen Marken, ob das Nike oder Adidas war im Fokus, im strategischen Fokus. Und man hat gedacht, das geht immer so weiter und wir können dann uns die Marge, die wir an den Handel geben, sparen und haben natürlich dann größere Profits. Zum Glück ist das Gegenteil eingetreten und die großen Marken haben ja sogar, Nike hat ja sogar einen CEO-Wechsel deswegen gehabt, haben das Thema Digitalisierung und Vertriebswege neu denken müssen. Und wir haben auch das Glück mit Björn Gulden von Adidas, der sehr stark handelsorientiert ist, der uns da auch unterstützt und die entsprechenden Produkte auch über die Handelsvertriebswege auch aussteuert. Ich habe vorhin kurz angerissen, dass Thema, dass Onliner, und dazu gehören, also Direct-to-Consumer ist ja von den großen Marken dann online möglich, dass die sich sehr schwer tun, zu vertikalisieren, in die Fläche zu gehen, weil Handel ist doch ein komplett anderes Geschäft als Produktion und Innovation. Wir sind diejenigen, die die Innovationen, die hoffentlich der Sportmarkt immer wieder bietet, an den Mann und die Frau bringen, weil wir da Möglichkeiten haben, in unseren Geschäften, wie gesagt, Beratung und Einkaufserlebnisse zu generieren. Und dass Brands, dass Unternehmen, die produzieren, innovieren, dieses Geschäftsmodell auch noch zusätzlich machen, das funktioniert nicht so leicht. Das ist etwas Besonderes. Die Händler sind etwas Besonderes. Und das kann man nicht so schnell kopieren. Und ich bin sehr froh, dass wir wieder in einer Zeit angekommen sind, wo die großen Marken sagen, ja, wir brauchen den Handel. Wir möchten, dass unsere Produkte in der Fläche ausgesteuert werden. Und wir übernehmen gerne die Aufgabe, die Visitenkarten der großen Brands zu nehmen und zu sagen, wir bringen eure Produkte ins richtige Licht und an den Kunden.
Jetzt hattest du vorhin gesagt, du rechnest in etwa damit so mit 50-50 online stationär perspektivisch. Das sind wir ja noch nicht. Also die Erwartungen sind schon, dass sich das Konsumentenverhalten weiter, nicht mehr so schnell, aber weiter in Richtung Online-Einkauf noch entwickelt, auch in eurer Kategorie.
Also ja, wir sind noch nicht bei 50-50, wir sind im Moment so bei Mitte 30%, würde ich sagen. Aber man kann sehen, in dem Moment, wo ein Kunde Produkte erlebt hat, Größen, Qualitäten einschätzen kann, ob das T-Shirts sind oder Hosen, dann geht der Vertriebsweg sehr schnell dann über den Online-Handel. Und es gibt bestimmte Dinge, wo die Convenience einfach auch gut ist, ja, wo der Online-Handel auch Vorteile hat gegenüber dem stationären Handel. Man muss sehen, wie diese Aufteilung dann passiert, und ich rechne damit, dass es ungefähr 50-50 wird.
Ja, blicken wir noch nicht 2025, aber blicken wir erstmal auf 2025, weil leider müssen wir selbst in der Jubiläumsfolge auch wieder auf die Zeit achten, Alexander. Wenn wir uns so vorstellen, wir treffen uns dann eben zum Handelskongress im November, ist glaube ich diesmal am 13., 14. November.
Genau,
so in etwa.
12. 13.
Du hast es natürlich besser im Kopf. Wir treffen uns dort und du findest tatsächlich dann kurz Zeit, dass wir uns dann dort austauschen, was nicht einfach wäre.
Das kriegen wir hin, ganz sicher.
Ja, aber ich weiß, du bist da natürlich Umlage. Aber was willst du bis dahin so als HDE-Präsident dann erreicht haben? Wo wirst du zufrieden? Ja, und schau mal, ich konnte hier einen Haken dran machen und da einen Haken.
Also zufrieden bin ich immer erst dann, wenn die Dinge ganzheitlich geklärt sind. Es geht auch nicht um meine Zufriedenheit, es geht darum, die wichtigen Themen in der Politik jetzt zu positionieren. Und wir befinden uns jetzt in einer ganz, ganz schwierigen Phase. Wir haben dieses 1 Billion Investitionspaket der öffentlichen Hand jetzt gesehen, was hoffentlich durch den Bundestag dann auch entschieden wird. Aber wir müssen als Gesellschaft uns neu aufstellen. Wir müssen verstehen, dass wir mehr Verantwortung zu nehmen haben als Europäer. Und die Eliten in diesem Land müssen diese Dinge positiv ausnehmen. Wir brauchen Investitionen in den Städten. Wir brauchen Steuererleichterungen bei Investitionen in den Innenstädten. Wir brauchen Bürokratieabbau. Wir müssen alle miteinander daran arbeiten, dass wir endlich aus dieser Lehmschicht rauskommen und wieder die Chancen nach vorne sehen, was es gilt zu tun. Und wenn ich dann im November auf dem Kongress stehe und einige dieser Dinge, dieser 10 Forderungen, die der Handel auch gestellt hat, dann in den Koalitionspapieren auch angekommen sind und vor allen Dingen auch in die Umsetzung gegangen sind, dann kann ich mit einem kleinen Lächeln da oben stehen und sagen, ja, wir haben schon die ersten Schritte. Aber es ist doch immer eine harzige Sache, muss immer dranbleiben. Also ich kann nicht versprechen, dass bis zum Handelskongress Dinge dann mit dem Haken erledigt sind. Da habe ich gelernt in den letzten Jahren, dass die Mühlen doch langsamer mahlen und Themen aus Brüssel und Berlin dann miteinander vermischt werden. Also wenn wir es hinbekommen, dass wir positiv nach vorne schauen, dass die Menschen positiv sind und dass wir Händler gute Geschäfte machen, dann glaube ich, haben wir den ersten Schritt gemacht. Und dann gilt es in den nächsten Jahren dran zu bleiben und die Herausforderungen gemeinsam zu klären. Wir können uns als Gesellschaft nicht von der Politik abwenden, sondern wir müssen mit rein.
Vielleicht ist es dann einfacher, wenn du denn für das Gespräch den Hut aufsetzt als Intersport-CEO. Wann wärst du dann zufrieden mit dem Jahr, wenn du zurückblickst? Kann man das dann rein an der Wachstumskennziffer dann auch festmachen? Also ihr wollt halt euren Wachstumskurs dann fortgesetzt haben und wenn die Zahl richtig ist, dann bin ich auch zufrieden? Oder gibt es da noch mehr?
Da gibt es noch mehr. Kommt natürlich eine persönliche Note auch noch rein. Es muss mir gut gehen, gesund sein. Im Freundeskreis, in der Familie, selbstverständlich. Das ist das eine. Es muss unseren Händlern gut gehen. Sie müssen Renditen erwirtschaften, die ihnen die Möglichkeit geben, zu investieren. Ich möchte das Wachstum realisieren, was wir brauchen, um im stationären Handel auch präsent zu bleiben. Und das Wachstumsprogramm und das Programm zur Selbstständigkeit bei Intersport, wo wir junge Menschen versuchen, in den Handel reinzuholen, wenn das sich dynamisch weiterentwickelt und wir die 20, 25 neuen Geschäfte in diesem Jahr auch eröffnen können und werden, dann bin ich da zufrieden, ja.
Jetzt lass uns abschließend, Alexander, nochmal ein bisschen weiter nach vorne schauen. Das ist ja, glaube ich, in diesen Zeiten schwerer denn je geworden. Ich sage immer, 5 Jahre ist das neue 10 Jahre, also da vielleicht bis 2030. Was glaubst du, wie stark wird sich da der Einzelhandel verändert haben im Vergleich zu dem, was wir jetzt aktuell sehen? Würdest du sagen, gut, eigentlich sind wir ja auf einem guten Weg, wir machen viel, das werden jetzt noch graduelle Veränderungen, Verbesserungen sein, wir werden neue Technologien, konnten wir heute auch gar nicht drauf eingehen, künstliche Intelligenz etc. Noch dazu beitragen, dass wir bessere Kauferlebnisse für die Kunden haben, aber grundsätzlich wird das doch sehr ähnlich sein wie das, was wir jetzt haben? Oder glaubst du, wir sehen da doch noch eine dramatische Veränderung, könnte auch sein, mehr Leerstand im Negativen, dann vielleicht doch die Verödung der Innenstädte, die ja von vielen schon seit Jahrzehnten eigentlich propagiert werden, oder positiv ganz tolle neue Einzelhandelskonzepte, Paradies für den Konsumenten?
Also das letztere Paradies für den Konsumenten, das ist wahrscheinlich etwas schwieriger zu erreichen. Und der Einzelhandel steht ja nicht alleine. Die Städte müssen mitmachen, Sicherheit, Sauberkeit, Erreichbarkeit, das muss in den Städten gewährleistet sein. Wenn ich mal auf den Handel nach vorne schaue, so sehe ich schon, dass das Thema Filialisierung in vielen Geschäftsmodellen eine deutlich höhere Bedeutung haben wird. Wir werden einfach durch die Entwicklung, demografische Entwicklung, weniger alteingesessene Einzelhändler sehen, also die werden filialisieren müssen. Es muss mehr Menschen geben, die mehr Verantwortung für mehr Verkaufsstellen übernehmen. Die großen Ketten werden an Bedeutung gewinnen, das glaube ich sehr wohl. Das sieht man im Schuhhandel, sieht man aber auch im Lebensmittelhandel. Die kleinen Tante-Emma-Läden sind auch ein Stück weit weg. Also da werden wir schon eine Veränderung des Gesichts bekommen. Die Brands, Handelsbrands werden sich dynamisch entwickeln können. Und wie gesagt, wenn wir es hinbekommen, dass die verschiedenen Stakeholder, die Gastronomie, Immobilienvermieter, die Händler zusammenarbeiten und die Städte auch die Chancen begreifen, die sie jetzt haben, dass wir gesellschaftliche Austauschräume schaffen, dann wird der Einzelhandel in den Städten auch wieder florieren. Also dieses Coming Back in die Städte, das sehe ich schon, da bin ich sehr positiv und daran müssen wir arbeiten. Wir haben jetzt die Chance, dieses zu tun und deswegen blicke ich positiv nach vorne, aber die demografische Entwicklung wird einiges an Veränderungen in der Vielfalt des Handels nach sich ziehen.
Jetzt hast du ja vieles gesagt, was ihr als Unternehmer, als Händler dann auch leisten müsst für eine gute Zukunft. 2030 ist ja fast dann der Zeitraum, wenn sie durchhält, dann der neuen Bundesregierung hier. Was wünschst du dir vielleicht das als letzte Frage? Was wünschst du dir von der Politik hier für die nächsten 5 Jahre
jetzt? Mut und Verantwortungsübernahme, dass man endlich erkennt, dass wir nicht Verantwortung wegschieben können an einen anderen Staat, andere Ebene, sondern dass wir nach vorne blicken und die Herausforderungen, die wir haben, die mannigfach sind, weil wir in den letzten 20 Jahren da auch geschlafen haben, dass wir die nehmen. Und dass die Politik an die nächste Generation denkt, an unsere jungen Menschen, an die Schulen und an die Vereine. Denn die machen die Integrationsarbeit hier nicht nur in Deutschland, aber insbesondere in Deutschland, weil es diese Vereinskultur gibt. Und dass sie dann natürlich dem Unternehmer mehr Vertrauen schenken, dass sie wieder Vertrauen an die Unternehmerschaft geben und dass sie uns die Möglichkeit geben, auch mit steuerlichen Programmen wieder zu investieren, und den Menschen wieder Mut zu machen, dass es in diesem schönen Land Deutschland auch wieder eine Zukunft gibt, die für alle gut ist. Denn im Moment habe ich den Eindruck, haben die Leute Angst, dass sie Wohlstand abgeben, dass sie nur auf der Verliererstraße sind. Und das ist ungut, das ist ganz, ganz schwierig. Und wir müssen ein Stück weit Vertrauen geben an die Menschen. Und die Politik ist natürlich da an erster Stelle zu sehen.
Jetzt hast du den Politikbetrieb ja in den letzten Jahren hier auch gut kennengelernt. Wir suchen ja alle immer den Hoffnungsschimmer, das Licht am Ende des Tunnels. Bist du hoffnungsfroh, dass die Politik in den nächsten Jahren da auf deine Wünsche da eingeht?
Absolut. Wenn ich jetzt wann dann? Die zwei großen Volksparteien, wie sie sich nennen, müssen jetzt zeigen, was sie können. Der Wähler mit einer Wahlbeteiligung, die unglaublich hoch war, hat klar seine Wünsche positioniert und seine Vorstellungen. Jetzt kann sich keiner mehr aus der Verantwortung stehlen. Jetzt muss es kommen und die Sondierung jetzt in dieser Woche machen mich auch hoffnungsfroh, dass da was passiert, denn es ging ja sehr schnell. Wurde ja immer geunkt, dass es nicht so schnell geht, dass es da Probleme gibt. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine Chance. Wir haben ein Momentum, dass wir uns wieder dynamisch entwickeln und dass die Politik ihre Versprechen auch hält. Und dass die Politik erkannt hat, dass wir jetzt den Schuss nutzen müssen, den wir haben, um erfolgreich nach vorne zu gehen. Wenn das nicht passiert, glaube ich, werden wir sehr, sehr schwierige Rahmenbedingungen bei der nächsten Wahl haben, die ich gar nicht sehen möchte.
Ein perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Alexander, für deine Zeit. Unheimlich viel Spaß gemacht und viel gelernt.
Danke dir, Kai, und alles Gute. Danke.
Danke gleichfalls und ich freue mich dann auf das Wiedersehen allerspätestens in Berlin. Aber ich hoffe, du bist schon vorher bei der Faszination Handel in Köln hier bei uns dann auch mit dabei.
So werden wir das machen, auf jeden Fall.
Das war die heutige Handelbar mit Dr. Alexander von Preen, CEO der Intersport EG und Präsident des Handelsverbands Deutschland, HDE, der in beiden Funktionen mit klarem Blick nach vorne Visionen entwickelt und die Beteiligten ermuntert, diese entsprechend umzusetzen. Das war die 100. Folge der Handelbar. 100 tolle Gespräche mit 100 tollen Persönlichkeiten aus dem Handel, mit vielen spannenden Insights, die wir geben konnten. Nutzt die Gelegenheit jetzt auch vielleicht die eine oder andere Folge, die schon 1-2 Jahre her ist, euch anzuhören. Es waren ganz tolle Personen hier mit wirklich tollen Einblicken, die sie uns gegeben haben und die eindrücklich aufgezeigt haben, dass Handel nicht nur eine tolle Sache ist, sondern auch unheimlich viel Spaß machen kann.
So ist es.
Wir haben viele Blogbeiträge, auf die werden wir verlinken in den Shownotes. Ich möchte mich für die heutige Folge natürlich nicht nur letztes Mal hier bei Dr. Alexander von Preen bedanken, sondern auch bei dem Filmteam, was hier bei uns ist, das auch diese Folge zu einer ganz besonderen Folge gemacht hat. Ich bin mal ganz gespannt, inwieweit das dann sich nicht nur gut anhört, sondern auch gut anschauen lässt, was wir hier gemacht haben. Bitte abonniert diesen Podcast und hinterlasst eure Bewertungen natürlich, nur die 5-Sterne-Bewertungen, damit wir dann auch zukünftig noch mehr Personen auf diese spannende Branche aufmerksam machen können. Und auch in 14 Tagen begrüßen wir an dieser Stelle dann wieder mit normalem Setting einen spannenden Gast aus dem Handel. Abonnieren lohnt sich, bleibt dran. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Udetz.